Ich begrüße Sie auch alle ganz herzlich zu diesem Morgen unter diesem Thema Der Tag naht. Ein Stück weit ist es ja schon jetzt in diesem wunderbaren Lied angeklungen. Danke Sami auch für die einleitenden Worte und im ganzen Musikteam für die wunderbare musikalische Umrahmung. Es ist ja nicht so tolles Wetter heute, die Natur freut sich und der Grill, wie gesagt, ist ja eingeheizt ab 12.30 Uhr, deshalb erlaube ich mir auch richtig die Zeit gut auszukaufen. Also es dauert sicher eine Stunde. Einfach das als Vorwarnung. Gut, ich möchte noch beginnen mit Gebet. Treuer Gott und Vater, wir möchten dir von ganzem Herzen die Ehre geben über diesen neuen Morgen und dich jetzt einfach bitten, dass du uns die Augen öffnest, dass wir sehen die Wunder in deinem Gesetz. Ja, gib Augen, die sehen, Ohren, die Herzen, aber vor allem Ohren, die hören, aber vor allem Herzen, die verstehen, zur Ehre deines Namens. So gib auch Gnade zum Reden, einfach so, wie es dir wohlgefällig ist. Wir danken dir dafür. Amen. Heute Morgen reden wir nicht über euren nächsten Geburtstag. Wir reden nicht über euren Tag der Beförderung oder denjenigen der Pensionierung, schon gar nicht über den Tag der Arbeit, den Nationalfeiertag. Wir reden heute Morgen über den Tag aller Tage. Das ist der Tag, an dem Gottes Heilsgeschichte ihren Höhepunkt findet. Das ist der Tag, an dem Jesus Christus sichtbar wiederkommen wird. Es ist der schreckliche Tag des Herrn, den die Propheten des Alten Testaments immer wieder angekündigt haben. Vom heilsgeschichtlichen Ablauf her ist das nächste prophetische Ereignis die Entrückung, die Hinwegnahme der Gemeinde, der Gläubigen zur Begegnung mit dem Herrn in den Wolken, so wie wir es auch in Thessalonicher 4 vorfinden. Anschließend an die Hinwegnahme findet dann, beziehungsweise beginnt dann diese siebenjährige Gerichtszeit. Es ist eine unfassbar schreckliche Zeit, die ebenfalls als Gesamtdauer, als der Tag des Herrn bezeichnet wird. Und es ist so wichtig, liebe Geschwister, dass wir darüber uns keinen Illusionen hingeben. Und zwar betreffend des Ausmaßes, der Schwere dieses Gerichtes, während dem dritten Siegelgericht, das könnt ihr nachlesen in Offenbarung 6, Vers 8, wird der vierte Teil der Menschheit getötet. Später dann, während der sechsten Posaune, wird von den überlebenden 75% nochmals der dritte Teil der Menschen getötet. Das ist Offenbarung 9, 15. Dann sind wir bereits schon bei 50%. Das bedeutet, dass bereits nach 3,5 Jahren über 3,5 Milliarden Menschen tot sind. Nebst all denjenigen, die durch Hungersnöte, Seuchen und Naturkatastrophen getötet wurden. In diesem Licht verstehen wir die Propheten, wenn sie ausrufen, wie zum Beispiel Joel 2,11, groß ist der Tag des Herrn und sehr schrecklich, wer kann ihn ertragen? Und deshalb sagt ja auch Jesus in der Ölbergrede, wenn dieser Tag nicht verkürzt werde, diese Zeit, würde kein Mensch überleben. So schrecklich ist diese Zeit. Und man fragt sich vielleicht, warum? Warum ist sie so schrecklich? Seht ihr, keine Generation vor uns hatte so erdrückende Hinweise und Beweise aus der Physik, aus der Astronomie, aus der Biologie, aus der Archäologie für die Existenz Gottes und für die absolute Glaubwürdigkeit der Bibel. Gleichzeitig sehen wir auch, dass keine Generation vor uns sich so bewusst vom lebendigen Gott abwendet wie unsere heutige. Wir wollen nicht, dass dieser Herr über uns ist, so wie das auch im Psalm 2,2 angetönt wird. Am Ende dieser siebenjährigen Trübsalzeit wird dann Jesus Christus sichtbar wiederkommen und das ist dann der ultimative Tag des Herrn. Israel und die Nationen werden gerichtet, der gläubige Überrest wird ins tausendjährige Reich geführt. Das ist so ein wenig das prophetische Panorama der zukünftigen Ereignisse, obwohl wir eigentlich mit Panorama mehr etwas Positives eigentlich so vor Augen haben. Der Heilsplan Gottes naht sich seinem Höhepunkt zu. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann öffnet bitte Hebräer Kapitel 10. Denn dort wird dieser Tag erwähnt. Offensichtlich war dieser Tag den Empfängern des Hebräerbriefes bekannt. Er war so bekannt, dass er nicht einmal beschrieben werden musste. Das war übrigens nicht der Gerichtstag, der damals kurz nach der Abfassung des Hebräerbriefes anstand. Also man nimmt ja an, so 67 bis 69 vor Christus ist der Hebräerbrief abgefasst worden. Und im Jahr, das war also schon zu einer Zeit, als die römische Belagerung Jerusalems begann, die dann schließlich mit der vollständigen Einnahme und Zerstörung Jerusalems endete im Jahre 70 nach Christus. Schätzungsweise 1 Million getötete Juden war das Resultat. Der Kontext hier aus dem Kapitel 10, der zeigt uns, dass es sich nicht auf diesen bevorstehenden schrecklichen Tag bezog, sondern weit darüber hinaus, über den weit schrecklicheren Tag des Herrn, diesen Gerichtstag, wenn alle Nationen bei der Wiederkunft Jesu in großer Kraft und Herrlichkeit gerichtet werden. Dieser Tag, der steht hier als Teil eines einzigen, langen und sehr komplexen griechischen Satzes, der im Vers 19 beginnt und der sich bis Vers 25 hinzieht. Unsere deutschen Bibelübersetzungen, die haben das zum Teil einfach lesbarer gemacht. Ich denke, das war ihre Absicht. Aber 19 bis 25 ist ein einziger Satz und den möchten wir heute Morgen miteinander ansehen. Hebräer 10, ab Vers 19. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Hier wird dieser Tag erwähnt. Liebe Geschwister, liebe Freunde, jedes Mal, wenn wir bei einem Bibeltext an ein Wort herankommen, wie da oder deshalb oder darum oder weil, dann sollten wir uns immer fragen, was ist hier gemeint? Was wird hier angesprochen? Der Vers 19 beginnt ja mit diesem Wort, da wir nun. Wenn so ein Wort erscheint, dann ist es immer ein Wort, das ein Hinweis ist auf etwas, was vorangegangen ist. Es nimmt Bezug auf etwas, was erklärt worden ist. Es ist eine Schlussfolgerung oder eine praktische Anwendung. Weil dem so und so und so ist, deshalb so und so. Das ist eben so wunderbar an der Bibel, dass sie keine einzige Forderung an uns stellt, ohne dass sie uns auch den Grund nennt, warum wir dieses oder jenes eben so oder so tun sollen. Das kennt man aus anderen Religionen, aber nicht beim lebendigen Gott. dem Schöpfer Himmels und der Erde, weil er ist derjenige, der uns Menschen erschaffen hat, der uns auch die Fähigkeit des Denkens, des Lesens, des Hörens, des Schreibens geschenkt hat. Und dort knüpft er an, in unserem Verstand. Er will uns erklären, warum dieses und jenes sich eben so und so verhält. Und dann wird das Herz angesprochen. Und jetzt mach's. Jetzt mach's. Das ist so wunderbar. Und das sehen wir auch hier bei unserem Text. Unser Text beinhaltet die Hauptaussage des ganzen Hebräerbriefes. Es ist quasi eine Zusammenfassung der ganzen 10 vorangegangenen Kapitel. Er baut auf diesen 10 auf mit praktischen Anweisungen. Er gibt einen positiven Appell mit 2 Argumenten für ein heiliges und hingegebenes Leben. Er führt, wie man das so schön sagt, von der Theorie in die Praxis. Ein wunderbarer Text. Dieser Text, haben wir gelesen, ist für Brüder. Aber es ist kein exklusiver Männertext natürlich gemeint. Vom Griechischen sind die Frauen und Schwestern immer inbegriffen. Es gibt im Griechischen kein Wort für Geschwister, so wie wir das im deutschsprachigen Sprachgebrauch kennen. Es gibt bei den Brüdern Adelphoi, dort sind die Frauen immer inbegriffen. Wenn es um die Männer geht, als Mann angesprochen zu werden, dann wird das Wort Anthropos verwendet, der Mann. Aber ihr Männer, liebt eure Frauen. Oder wenn die Frau angesprochen wird, dann geht es um die Gynaika. Das kennt ihr ja vielleicht von der Ärztin, die sich dann eben über die Frauen beschäftigt. Das ist dann eben die Gynäkologin, von daher kommt das Wort. Aber hier sind alle Geschwister, alle Menschen angesprochen, die ihr Vertrauen auf den Herrn Jesus gesetzt haben. Unser Text hier spricht vom neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Dieses Wort, das hier mit neu wiedergegeben wird, kommt nur einmal im Neuen Testament vor, Prosvatos, und es bedeutet eigentlich wörtlich übersetzt, gerade erst gemacht, neuartig oder frisch geschlachtet. Frisch geschlachtet. Es heißt also, wörtlich übersetzt, er ist frisch geschlachtet und lebendig. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber hier, wo ich wohne im Zürcher Oberland, wenn dort was frisch geschlachtet wird, dann ist es ziemlich mausetot. Aber gleichzeitig heißt es hier, er ist lebendig. Und seht ihr, genau das ist das Geheimnis des Evangeliums. Ja, Jesus ist am Kreuz gestorben. Er hat sich schlachten lassen, an deiner und meiner Statt, für unsere Schulden. Er hat den vollen Preis bezahlt. Und dieses Wort bedeutet frisch geschlachtet, hat ja nichts mit der Vergangenheit hier im Text zu tun, sondern das hat einen gegenwärtigen Einfluss auf uns. Dieses Opfer ist wirksam bis in unsere Zeit. Das ist ja wunderbar, was Samuel vorhin diese Textstelle aus Micha gelesen hat. Wo ist solch ein Gott, der Sünde vergibt? Das ist dieses frische Schlachtopfer des Herrn Jesus. Gleichzeitig sehen wir hier im Text aber auch, dass es heißt, er ist lebendig. Und das ist eben die zweite Seite. Ja, er ist gestorben, er hat den Preis bezahlt, einen unsagbar hohen Preis, aber er ist lebendig, er ist auferstanden von den Toten. Jesus lebt. Das ist das ganze Geheimnis des Evangeliums. Sein Blutvergießen an meiner Stelle hat den Weg frei gemacht zum Vater. Und dieser Weg war undurchdringbar durch meine Sünden, total verrammelt. Sünde trennt immer von Gott, immer, und führt unbereinigt in die ewige Verdammnis. Bei Gott gibt es keine Devise, ach Schwamm drüber, jetzt Junge, nimm doch das nicht so tragisch, sieh doch das nicht so eng. Nein, nein, Schuld muss immer gesühnt werden. Entweder haben wir einer, der die Schuld von uns wegnimmt, und sonst tragen wir sie selber. Das ist eben der Ausweg aus unserem menschlichen Dilemma, das Kreuz. Jesus, der geliebte, eingeborene Sohn des Vaters, gesandt, um am Kreuz den vollen Preis zu zahlen. Und damit wird für jeden, der glaubt, die Trennung aufgehoben, der Weg wieder frei. Jesus ist dieser Weg, ja, dieser neue, wie es der Text sagt, und der lebendige Weg. Und er ist dadurch auch der einzige Weg, so wie er es ja selber in Johannes 14,6 sagt, diese bekannte Stelle, die kennt ihr sicher fast alle auswendig. Da sagt ja Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also es ist eigentlich eine ungeheuerliche Aussage. Nur über diesen Jesus sollen wir zum Vater kommen? Ist das extrem? Ich muss euch sagen, das ist wirklich eine extreme Aussage. Das ist eng. Nur über dieses Tor, nur über dieses Kreuz, nur durch Jesus zum Vater. Das ist extrem. Aber gleichzeitig hören wir den Herrn in der Offenbarung sagen, wer da will, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Unabhängig von deiner Bildung, von deiner Herkunft, von deinem Vermögen, von deinem Status, du darfst kommen. Seht ihr, der Weg ist schmal. Nur durch diesen Jesus. Aber die Einladung ist so groß, wie sie nur sein kann. Komm zu Jesus. Kraft des Blutes, Jesus sagt unser Text, haben wir uneingeschränkten Zugang zu Gott. Und gerade im Hebräerbrief sehen wir, dass dieser Jesus eben größer ist als die Engel. Er ist größer als Mose, größer als Josua, größer als Aaron, größer als das ganze levitische Priestertum. Der Hebräerbrief nimmt das so richtig Kapitel für Kapitel auseinander. Der von Jesus gewirkte Bund ist besser als der alte, dieser neue Bund. In Jesus haben wir zudem einen großen Priester, einen, der so wunderbar für die Seinen sorgt und Mitleid mit unseren Schwachheiten hat. Hebräer 4,15. Ja, wo ist solch ein Gott zu finden? Sein Opfer hat allen anderen Opfern ein Ende gesetzt. Durch das Opfer Jesu Christi sind die Sünden ein für allemal weg. Es ist eine ewige Reinigung bewirkt worden. Es gibt dadurch völlige Gewissheit der Vergebung. Es wurde eine ewige Erlösung gewirkt. Ein für allemal geheiligt, sagt der Hebräerbrief. Wir sind vollkommen gerecht und in den Augen Gottes sogar ohne Sünde an der tiefsten Stelle, dort sind sie. Sein Opfer schenkt uns auch Freimütigkeit. Freimütigkeit, in die Gegenwart Gottes zu treten. Ursprünglich bedeutete es, das Recht frei zu sprechen. Ihr wisst ja, ich bin ein halber Irländer und Nordirland gehört ja zum British Kingdom und die sind so, ja, die Nordirländer, die bezeichnen sich so richtig verbunden mit dem britischen Königshaus. Die Königin, die zählt dort was. Wenn einer von uns mal die Gelegenheit hätte, eine Audienz bei der Königin zu haben, ja, da wird nicht losgeplappert. Da wartest du genau auf deinen Platz, bis der Zeremonienmeister sagt, so, jetzt wärst du zur Zeit an dritter Stelle deine paar einstudierten Sätze vorzutragen. Aber wir haben Zugang zum König aller Könige. Ah, das ist herrlich. Das ist herrlich. Liebe Freunde, das dürfen wir auch nicht verwechseln mit Unehrbietigkeit, mit Überheblichkeit, mit ungebührlicher Vertrautheit. Ich las von einem jungen Mann, der hatte da eine Begegnung, der lag in der grünen Wiese, hat da rumgehängt und gechillt, wie er gesagt hat. Und auf einmal kam da Jesus neben ihn und die hatten da so herrliche Gemeinschaft. Liebe Freunde, die heiligsten Männer Gottes in der Bibel waren zu Tode erschrocken, als sie eine Begegnung mit dem lebendigen Gott hatten. Hesekiel war starr, Daniel war tagelang krank, der Apostel Johannes, dieser geheiligter Mann, am Schluss seines Lebens, in Offenbarung 1, hören wir von ihm, als er dem auferstandenen Jesus in seiner Macht begegnet: ich sank nieder wie tot. Das war ein anderer Jesus, der hier in der Wiese war. Hier, Hebräer 10, 31, was sagt das? Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Also verwechseln wir nicht freien Zugang mit ungebührlicher Vertrautheit. Sein Opfer überwindet alle Schranken und gibt damit freien, ungehinderten Zugang zu Gott, ohne kompliziertes Ritual, ohne besondere Bedingungen. Das war den damaligen Juden völlig fremd. Nur eine auserwählte Personengruppe aus dem Volk durfte nahen. Das waren die Priester. Nur einmal im Jahr durfte ein einziger Mann ins Allerheiligtum gehen. Das war der Hohepriester. Und wir haben allezeit einen freimütigen Zugang zu Gott. Und wenn wir dann zu Gott uns nahen, dann finden wir im Allerheiligsten ihn, den Herrn Jesus, dem wir all das zu verdanken haben. Und er begegnet uns dort voll Liebe, mit Freundlichkeit, Mitleid und Erbarmen. Ist das nicht wunderbar? Aufgrund dieser Voraussetzungen folgt dann in unserem Text 4 ganz praktische Ermahnungen. Vers 22 beginnt interessanterweise wieder mit diesem Wort: so, eben wegen dem, weil wir so einen großen hohen Priester haben, weil wir freien Zugang haben. Vers 22, das ist die erste Ermahnung: lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Liebe Geschwister, bleibt nicht stehen, tretet immer wieder herzu, auch wenn da vielleicht Versagen ist, wenn falsche Wege gegangen sind. Bleibt nicht stehen, tret herzu, suche Vergebung, komm ins Licht, such Gemeinschaft mit Jesus, bring dein Anliegen, deine Fragen, deine Bedürfnisse zu Jesus und mach es so, wie es der Text sagt, mit wahrhaftigem Herzen. Das heißt, aufrichtig und ernsthaft, ungeteilt. Dann spricht unser Text als nächstes: lasst uns hinzutreten in völliger Gewissheit des Glaubens. Oh, jeder Mann von uns hat Glauben, jeder Mann auf dieser Welt hat Glauben, ich beweise es euch gleich. Ihr seid alle mit dem Auto hierher gefahren, im vollen Glauben, dass die Bremsen greifen und die Räder halten. Ihr sitzt auf euren Stühlen, voll Glaubens, dass diese unter eurem Gewicht nicht zusammenbrechen. Oder? Jedermann hat diesen Glauben. Es geht hier aber nicht um einen rettenden Glauben, sondern um einen allgemeinen Glauben, der uns irgendwo durch auch grundsätzlich erst lebensfähig macht. Aber hier geht es um schriftgemäßen Glauben an den Herrn Jesus Christus. Glauben, wie die Schrift sagt. Das sagt ja Jesus an anderer Stelle. Was meint ihr, wenn der Menschensohn wiederkommen wird? Wird er noch Glauben finden? Ja, hallo, wir glauben alle. Aber glauben, wie die Schrift sagt, das nimmt ab in der Endzeit. Und seht ihr, es gibt nichts Besseres, nichts Vernünftigeres und nichts Erquickenderes als diesen lebendigen Glauben. Und dieser Text sagt sogar, es gibt völlige Gewissheit des Glaubens. Gewissheit. Nicht der eigenen Meinung. Nicht des eigenen Überzeugtseins, nein, des Glaubens, des biblischen Glaubens. Weiter spricht unser Text: lasst uns hinzutreten durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen. Das ist das wunderbare Werk der Errettung, dass wir endlich vom bösen Gewissen freigemacht sind. Endlich freigemacht von diesem inneren Sündenbewusstsein, diesem Mahnen unserer Übertretungen und Verfehlungen gegenüber Gott, das sich besonders dann eben mal in den stillen Stunden meldet, wenn der Fernseher abgestellt ist, wenn das Internet ausgestellt ist, wenn die Musik abgeklungen ist. Und dann in diesen stillen Stunden dann regt sich das Gewissen. Aber wir dürfen gereinigt sein von dem. Am Kreuz hat Jesus den vollständigen Preis für deine Sünden bezahlt. Und wenn dann eben ab und an doch der eine oder andere Gedanke an frühere Sünden kommt, obwohl sie bekannt und vergeben sind, und ich weiß auch von Geschwistern, die da schwer haben damit, dann nimm 1. Johannes 3, 19 und 20. Dort heißt es so wunderbar: Damit werden wir unsere Herzen stillen. Eben die aufgewühlten Gedanken, dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als alles. Größer ist als unser Herz und alles weiß. Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich es dir bekannt habe. Du weißt, dass ich diesen Weg mit dir gehen will. Du weißt alle Dinge. Und dann wird das Herz ruhig. Schließlich sagt unser Text: Lasst uns herzutreten, am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Das ist die tägliche Reinigung von Gedanken, Worten und Taten, die vor Gott nicht recht waren. Oh, liebe Freunde, wie machen wir uns doch immer wieder schuldig. Und denkt ja nicht, ach, die Brüder, die da verkündigen, die haben gut reden, die sind in einer anderen Klasse, das sind die Spezialheiligen. Denkt gar nicht so dran. Frag du mal meine Frau. Wir haben Vergebung nötig. Deshalb tretet hinzu, nehmt reichlich Vergebung in Anspruch und vergebt auch denjenigen, die an euch schuldig geworden sind. Nach diesem vierfachen Hinzutreten sagt uns der Text, wir sollen festhalten. Festhalten. Das führt uns zur zweiten Ermahnung im Vers 23. Lasst uns festhalten. Und was sollen wir festhalten? Das Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Also hier geht es um Bekenntnis, um etwas, was du mit deinem Munde tust. Seht ihr, wenn diese Welt, die nichts vom lebendigen Gott wissen will, die mit Spott und Verachtung begegnet, weil du den Herrn mit deinem Mund bekannt hast, dann kann es sein, dass dein Glaubensschiff ins Wanken kommt. Dann brauchen wir einen festen Anker. Du hast den Herrn bezeugt in der Nachbarschaft oder im Freundeskreis, Verwandte, bei der Arbeit, und du kommst so richtig unter Druck. Dann brauchen wir diesen festen Anker. Dann musst du festhalten, wie es hier heißt, an der Hoffnung. Aber Gott ist treu und Gott bleibt treu. Wir Christen, wir sind die einzigen Menschen, die wirkliche Hoffnung haben. Und zwar berechtigte Hoffnung. Ich meine, das ist ein abgedroschener Satz. Gott hat uns keine sichere Fahrt versprochen, aber eine sichere Ankunft. Aber es ist wahr. Es ist wahr. Niemand, lieber Bruder, liebe Schwester, niemand, der auf Gottes Verheißungen vertraut, wird je enttäuscht werden. Niemand. Niemand. Halte fest an diesem Anker. Das zeigt ja gerade der Hebräerbrief. Der Herr Jesus ist dieser feste Anker, der bis ins Heiligtum hineinreicht. Und da kannst du reißen und ziehen. Der hält. Er hält. Du wirst nicht zu Schanden, wenn du dein Vertrauen auf den Herrn Jesus setzest. Nach unserem Herzen und nun dem Mund wird als nächstes unser Verhalten angesprochen. Das gehört immer zusammen. Das dürfen wir nie trennen. Unseren Worten sollen Taten folgen. Das führt zur dritten Ermahnung, Vers 24. Und lasst uns aufeinander Acht geben. Die natürliche Veranlagung des Menschen ist, sich der Verantwortung gegenüber seinem Nächsten zu entziehen. So manch einer hat trotz offener Augen keinen Blick für den Nächsten. Aber die Liebe zu Gott, wie wir sie gerade vorhin betrachtet haben, sie öffnet die Augen eben auch für den Nächsten und seine Anliegen hier auf Erden. Aufeinander Acht geben bedeutet wörtlich sorgfältig erkundigen, gründlich studieren. Aha, sondern immer gut gucken, wie er sich verhält, was sie da so macht, was er anhat. Oh, schon wieder ein neues Auto, was für ein Kleid, neue Frisur. Nein, das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, mit Überwachung und Kontrolle. Vers 24 betont vielmehr unsere eigene Versammlung, unsere eigene Verantwortung, nämlich deinen eigenen Lebenswandel. Vers 24. Lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Das griechische Wort Paroximos, das hier erwähnt wird, das kommt auch in der Apostelgeschichte 15:39 vor. Es hat zwei Seiten, eine positive und eine negative. Die in Apostelgeschichte 15 bezieht sich auf die negative Seite, wo Paulus und Barnabas hart aneinander gerieten, wo es heißt, es entstand eine heftige Auseinandersetzung oder revidierter Elber sagt, eine Erbitterung. Hier geht es um die positive Seite des Anreizens, des Anspornens. Dieser Vers, er fordert uns auf, einander im wahrsten Sinne des Wortes zum Guten zu provozieren bzw. anzustacheln. Das ist biblische Provokation. Wenn deine liebenswerte Art, wenn dein hilfsbereites Anpacken und deine mitdenkende Voraussicht der anderen Geschwister derartig in Verlegenheit bringen, dass sie sich sagen, na warte, was du kannst, das kann ich noch lang. Ja. Lieber Bruder, liebe Schwester, deine Art, wie du dem Herrn Jesus nachfolgst, deine Art, wie du dem Herrn Jesus hingegeben dienst, deine Art, wie du den anderen mit Liebe begegnest, deine Art, wie du gute Werke tust, ja, dein ganzes Leben soll so von Christus geprägt sein, dass es im positiven Sinne andere provoziert und herausfordert, dass sie sich sagen, so wie der, so will ich auch sein, so wie jene, so möchte ich werden. Und versteht mich recht, diese guten Werke tragen nichts zu deiner Errettung bei. Nichts. Wir können nichts zur Errettung beitragen. Das führt nur in eine fleischliche Frömmigkeit, die so abstoßend ist für deine Umgebung. Gute Werke zeigen, dass du tatsächlich errettet bist. Die Liebe ist diese innere Haltung, die sich äußerlich in den Werken als Frucht zeigt. Das ist hier gemeint, denn der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Pflegen wir ein solches aufeinander Acht geben? Und dann folgt im Vers 25 noch eine Ermahnung. Es ist die letzte. Indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen. In diesem Vers sehen viele Bibelkommentare und Bibelausleger die Ermahnung, regelmäßig die Gemeinde zu besuchen. Und so, wie es hier steht, könnte man das durchaus auch annehmen. Aber gibt es denn nicht Gründe, wo man eine Gemeinde verlassen muss? Wenn die Gottessohnschaft Jesu angezweifelt wird, die Autorität des Wortes Gottes? Natürlich. Nach längerem Abwägen, Beten, Reden mit den Verantwortlichen. Aber es gibt der Zeitpunkt, wo du sagst, hier kann ich nicht mehr mitmachen. Und was dann? Und was, wenn man eine Gemeinde nicht mehr besuchen kann, weil man krank ist, alt oder bettlägerig? Es steht geschrieben, komm in die Gemeinde, sollst sie nicht verlassen. Ja, als Ältester hätte man gerne so einen Vers, wo man die Leute herzupfen kann, oder? Ja. Das griechische Wort, das hier mit Versammlung übersetzt wird, heißt Episynagoge. Es ist nun interessant, in der Wuppertaler Studienbibel, ich denke, dem einen oder anderen ist diese Auslegung sicher bekannt, dieses große Werk, da ergänzt der Fritz Laubach zur herkömmlichen Auslegung Folgendes. Das griechische Wort Episynagoge wird in 2. Thessalonicher 2, Vers 1, aber auch für die Entrückung gebraucht. Der gläubigen Gemeinde, bei der Wiederkunft Jesu.
Damit besteht also die zweite Möglichkeit der Übersetzung, die Entrückung nicht aus den Augen verlieren bzw. versäumen. Wir stehen nun jetzt also vor der Frage, welche Auslegung ist die richtige? Geht es um den Besuch der Gemeinde oder um die Entrückung der Gemeinde? Zwei völlig verschiedene Themen. Das ist nicht eine Medaille mit zwei verschiedenen Seiten, wie wir das vorher bei dem positiven und negativen Anreizen gesehen haben. Wenn wir als erstes die Stelle in 2. Thessalonicher 2, Vers 1 betrachten, dann handelt es sich hier unbestritten bei allen Auslegern um die Entrückung der Gemeinde. Was war dort geschehen? Die Thessalonicher waren von Paulus informiert worden, eben auch über dieses endzeitliche, über diese endzeitlichen Abläufe. Also Entrückung, große, dann kommt der Antichrist, große Trübsal und dann der große Tag des Herrn, die Wiederkunft in großer Kraft und Herrlichkeit. Und scheinbar ist da großes Durcheinander geschehen, sind falsche Briefe im Umlauf gewesen und dann sagt eben der Paulus, wir bitten euch Brüder wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus und unseres Versammeltwerdens, das ist dieses Wort, ich lese hier aus der Elberfelder CSV, zu ihm hin, dass ihr euch nicht schnell in der Gesinnung erschüttern noch erschrecken lasst, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief, als ob der Tag des Herrn da wäre. Also Leute, erinnert euch, was ich gesagt habe. Erinnert euch an das prophetische Schema, das kommt. Lasst euch nicht durcheinander bringen. Und hier in diesem Zusammenhang dieses Versammeltwerdens zu ihm hin. Es wird zuerst geschehen und erst dann der Tag des Herrn. Die einzige weitere Verwendung dieses Wortes findet man in unserem Vers hier in Hebräer 10, 25. Warum sollte es hier nun eine völlig andere Bedeutung haben? Nun, theoretisch ist das möglich, aber es müsste dann gute Gründe dafür geben, Erklärungen, der Kontext. Bedenken wir, dass im Neuen Testament das Wort für Versammlung bzw. die Gemeinde der Gläubigen ausschließlich das Wort Synagoge verwendet wird, zum Beispiel Jakobus 2, Vers 2, oder sehr viel häufiger das bekannte Wort Ekklesia, zum Beispiel in 2. Thessalonicher 1, Vers 1. Hier in Hebräer 10, 25 wurde das Wort Synagoge aber mit einer Präposition beziehungsweise einem Verhältniswort Epi ergänzt. Epi bedeutet für sich selber super, über oder oben. Will man das jetzt also wörtlich übersetzen, dann hieße das eine Superversammlung, eine Überversammlung oder eine Oberversammlung. Ist das nicht eine wunderbare Beschreibung der Entrückung unseres Versammeltwerdens bei ihm, droben in der Herrlichkeit? Nun gibt es Bibelstellen, in denen dieses Wort als Verb vorkommt, als Tätigkeitswort, als ein Versammeltwerden zu ihm hin, wie zum Beispiel in der Endzeitsrede unseres Herrn Jesus auf dem Ölberg, Matthäus 24, Vers 30. Matthäus 24, 30, da heißt es, und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen, und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen, und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall, und sie werden seine Auserwählten versammeln. Hier kommt das Wort vor. Von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Das ist also eine, wenn ich das mal so sagen darf, eine horizontale Entrückung. Von all den Juden, die außerhalb Israels wohnen, die werden an diesem Tag nach Israel entrückt werden zu diesem versammelt werden. Interessanterweise wieder in einem eindeutigen Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu. Und in welchem Zusammenhang steht Versammlung hier bei uns? In Hebräer 10, ihr denkt richtig mit, genau, im Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu. Wir lesen den Vers 25 nochmal. Indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Nun spricht unser Text zudem von unserer eigenen Versammlung als in der Einzahl. Aber es gibt doch viele verschiedene Gemeinden. Es gibt doch nicht nur die eine Gemeinde, wo sich lokal versammelt. Ebenso kann ich doch nur von meiner Gemeinde, von unserer Gemeinde, aus unserer reden. Ich kann doch nicht von einer anderen Gemeinde sagen, das ist unsere Gemeinde. Das sind ihre, eure Gemeinden. Aber hier ist die unsere. Aber von einem gemeinsamen Versammeltwerden, von einer gemeinsamen Versammlung hin zur Entrückung, dort kann ich das so sagen. Und noch klarer wird die Situation, wenn wir das Wort verlassen oder versäumen betrachten. Arnold Fruchtenbaum hat ja hier auch schon gepredigt. Arnold Fruchtenbaum schreibt darüber, das griechische Wort für versäumen bedeutet völlig verlassen. Wenn man in diesem Sinne eine Versammlung völlig verlässt, dann hat man sie aufgegeben, zurückgelassen, sich von ihr abgewandt. Man ist ein für alle Mal weg. Aber unser Text, wenn wir genau lesen, da steht, wie es einige zu tun pflegen, oder revidierte Elberfelder sagt, wie es bei einigen Sitte ist. Sitte. Das griechische Wort Ethos ist auch bekanntes Wort für Sitte, beschreibt aber eine Gewohnheit, also eine immer wiederkehrende Handlung einer Person. Klar, kann ich jetzt den Rücktritt vom Rücktritt eingeben, das geht. Aber kann jemand eine Versammlung ein für allemal verlassen und das immer wieder? Seht ihr, das geht nicht. Hingegen geht das mit einem Gedanken. Mit einem Gedanken, den kann man verwerfen. Und von ganzem Herzen verwerfen. Und doch immer wieder drauf zurückkommen. Und jeder von euch hat das schon mal erlebt. Ich nehme das jetzt zumindest an. Denken wir nur an Neujahr. Herr, im neuen Jahr mache ich das nie mehr. Und dieses Verhalten, das muss jetzt ändern. Und meistens ist ja dann an Ostern schon Ende der Herrlichkeit. All diese Erklärungen lassen nur den einen Schluss zu. Die vierte Ermahnung hat nichts mit dem Besuch der Gemeinde, sondern mit der Entrückung der Gemeinde zu tun. Und deshalb lautet diese vierte Ermahnung, lasst uns die Wiederkunft Jesu nicht aus den Augen verlieren. Und es ist interessant. Genau das erwähnt interessanterweise die Mengebibel in einer Fußnote zu Hebräer 10, 25. Dort heißt es wörtlich, andere Übersetzung, Doppelpunkt, indem wir unsere Entrückung zu ihm nicht aus den Augen verlieren. Eine Ermahnung, wie sie damals wie heute leider häufig übersehen und vernachlässigt wird. Denn manch einer hat den Gedanken an eine bevorstehende Entrückung aus den Augen verloren. Und aus diesem Grund ergänzt der Schreiber des Hebräerbriefs, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Ermahnen. Ermahnen, das ist ja ein Wort, das wir heutzutage gar nicht mehr gerne hören, weil es so mit negativen Aspekten besetzt ist. Das hat zu tun mit Zurechtweisung, zu rügen, zu rüffeln, zu kritisieren. Oh, oh, jetzt höre ich es wieder. Nein. Zur Abfassungszeit des Neuen Testaments bedeutet das Wort Parakaleo wörtlich jemanden an seine Seite rufen. Es wird für jede Art benutzt, eine Person zu rufen, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen, zu trösten, zu ersuchen, ermahnen, anzurufen, anflehen, bitten, aufrichten, zurufen. Und wer macht das in Reinkultur? Das ist der Heilige Geist. Genau das macht er. Er zieht doch, er ermahnt uns. Und eben nicht mit dem Dampfhammer, sondern mit Liebe und Geduld. Und deshalb wird er auch der Parakletos genannt, der Tröster. Unser Text sagt uns also, wir sollen einander ermutigen, einander beiseite nehmen, einander hinweisen. Leute, Freunde, Bruder, Schwester, denk drüber nach, Jesus kommt bald. Was hat das für Auswirkungen auf dein Leben? Wir sollen einander trösten und beistehen in dieser Gewissheit, Jesus kommt bald. Die Erwartung an eine baldige Wiederkunft des Herrn, an eine baldige Entrückung, soll uns stärken und auferbauen, den guten Kampf zu kämpfen und Not, Leid, Erniedrigung und vielleicht auch Spott zu ertragen. Der Herr kommt, und das, wie es der Text sagt, umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Liebe Geschwister, wir müssen nun auch verstehen, dass es für die Entrückung keine Zeichen braucht. Sie kann jederzeit geschehen. Zum Zeitpunkt, als die Jünger in Matthäus 24, 3 mit dem Herrn auf dem Ölberg über seine Wiederkunft sprachen, zu diesem Zeitpunkt war die Entrückung der Gemeinde noch ein Geheimnis. Erst einige Jahre später sollte diese wunderbare Wahrheit, dieses Geschehen, dem Paulus offenbart werden in 1. Korinther 15, 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, sagt dort Paulus. Ein Geheimnis, das ist per Definition eine biblische Wahrheit, die bis zum Offenbarwerden verborgen war. Also erst als der Paulus das offenbart hat, war das bekannt. Zu diesem Zeitpunkt nicht. Wenn es also um Zeichen geht, betrifft es immer nicht die Entrückung, sondern die sichtbare Wiederkunft des Herrn in großer Kraft und Herrlichkeit. Die Jünger fragen dort in Matthäus 24, Vers 3, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und das Ende der Weltzeit sein? Ich finde das immer so bewegend, wie der Herr Jesus reagiert. Jetzt seid doch nicht so ungeduldig, Jungs. 3 Jahre wart ihr jetzt schon bei mir. Ruhig, langsam. Nein. Jesus nimmt ernste Fragen ernst. Jesus nimmt deine aufrichtigen Fragen auf. Er schickt dich nicht weg. Er nimmt sich Zeit. Das sehen wir hier. Und er geht detailliert auf die Frage ein mit einer Antwort. Ab Vers 5 sagt er Verführung. Vers 6 ein Zeichen wird sein, Krieg und Kriegsgerüchte. Vers 7, ein Heidenvolk gegen das andere. Ebenfalls im Vers 7, ein Königreich gegen das andere. Ebenfalls im Vers 7, Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben. Vers 9 bis 10, Verfolgung und Verrat. Vers 11, viele falsche Propheten werden viele verführen. Vers 12, Gesetzlosigkeit nimmt überhand. Die Liebe wird in vielen erkalten. Dann Vers 15, der Gräuel der Verwüstung im Tempel in Jerusalem, wenn sich in der Mitte der Trübsalzeit der Antichrist in den neu gebauten Tempel setzen wird und als Gott ausgeben wird. Und dann kommt eine Drangsal, also die zweiten 3,5 Jahre, die noch viel schlimmer sind als die erste. Jesus sagt es, eine Drangsal, wie sie noch nie da war. Und daran knüpft der Schreiber des Hebräerbriefs an, wenn er sagt, einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Dieser große, schreckliche Tag des Herrn, er wirft seine sichtbaren Schatten voraus. Der Chefredaktor der NZZ am Sonntag, der schrieb in der vergangenen Weihnachtsausgabe Folgendes. Putin lässt in Aleppo Spitäler bombardieren und die Rechtspopulisten in Europa bewundern ihn. Diktator Assad kämpft mit Giftgas und keiner hindert ihn daran. Mittlerweile hat ja Trump da was gemacht. Trump will wieder mehr Atombomben bauen und alle bleiben stumm. China erobert schrittweise das südchinesische Meer und alle sind ratlos. In Berlin rast ein Terrorist in einen Weihnachtsmarkt, die Türkei wird zur Diktatur und in der Schweiz schwadronieren manche Leute von einer Revolution, was einen Frontalangriff auf einen zentralen Wert schweizerischer Politkultur darstellt, nämlich die stete Suche nach dem Konsens. Und dann fährt dieser Mann fort. Jedes dieser Ereignisse ist für sich außerordentlich. Aber außerordentlich ist, dass man sich daran zu gewöhnen scheint, dass die Maßstäbe sich verschieben. Dass man das, was man noch vor kurzem als unerhört, als nicht akzeptierbar bekämpft hätte, nun als neue Normalität hinnimmt. Der Welt kommt unser Augen ein bisheriges Wertesystem so rapide abhanden, wie das Packeis in der Arktis wegschmilzt. Lassen wir uns nicht täuschen von der verhältnismäßig ruhigen Schweiz. Wir haben es unglaublich gnädig gut hier. Im Jahr 2016 litten 200 Millionen Christen unter Verfolgung. Im vergangenen Jahr sind schätzungsweise 90.000 Christen um ihres Glaubens willen ermordet worden. Man schätzt, dass weltweit jährlich gegen 50 Millionen Kinder im Mutterleib getötet werden. Das schreit zum Himmel. Die technischen Möglichkeiten für eine totale Kontrolle der Menschheit, wie sie in der Offenbarung beschrieben wird, sind da. Jeder von euch, oder ich nehme jetzt an, die meisten von euch haben so ein schönes Smartphone. Ja, wunderbar. Aber es wird alles aufgezeichnet, es ist alles kontrollierbar. Die Geheimdienste haben Zugriff auf alles, was ich höre, auf alles, was ich sehe, auf alles, was ich mache. Die totale Kontrolle ist da, liebe Freunde. Ich bin nicht gegen Technik, benutze sie auch. Ist doch wunderbar, wenn man einander Bibelverse schicken kann, was ermutigend sagen kann, ein tröstendes Telefonat, ein seelsorgerliches oder was auch immer damit geschehen darf. Wir Christen dürfen die Technik nutzen, denn Gott ist es, der sie uns in erster Linie zur Verfügung stellt, auch zur Verbreitung des Evangeliums zum Dienst. Aber es kommt mal die Zeit, wo da einer ist, wo den Schalter umstellt. Und Zugriff nimmt auf unser persönliches Leben. Wir werden, so wie ich die Prophetie sehe, vor dieser schrecklichen Zeit eben entrückt werden. Also lassen wir uns von der Zeit nicht verrückt machen, auch von allen möglichen Kontrollmechanismen. Wie gesagt, wir haben Hoffnung. Und das ist das allergrößte Endzeitzeichen, das wir zurzeit sehen. Was ist das größte Endzeitzeichen? Israel, die Rückkehr der Juden nach Israel seit 1871, seit 1948 einen eigenen Staat. Das Wunder, nach 2000 Jahren Diaspora kommen sie wieder in ihr Land zurück. Aber statt aufzumerken, verhält es sich gerade umgekehrt. Wie es genau Jesus vor 2000 Jahren exakt vorausgesagt hat, Matthäus 24, 37 und bis 39. Wie es in den Tagen Noahs war, so wird es bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche einging und nichts merkten. Bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Sie merkten es nicht. Sie merkten es nicht. Es war eigentlich alles da, aber sie merkten es nicht. Sie aßen und tranken. Das hat nicht so sehr den gewohnheitsmäßigen Aspekt, verheiraten und verheiraten, sondern vielmehr betont es einen sündigen Aspekt. Sie fraßen, sie nagten an diesen Dingen, was da war. Verheiraten und sich verheiraten lassen bedeutet jetzt nicht diesen einmaligen Akt, wie wir ihn jetzt in diesen Tagen immer wieder in der Erziehungshalle erleben. Ja, das machst du einmal, da führst du deine Frau, kommt hierher wie gestern Nachmittag. Das war so ein herrliches Erleben. Der Mann war angespannt, die Braut kommt. Ja, die sind jetzt verheiratet. Die bleiben verheiratet. Der wird doch der Enzo wird doch seine Laura nächste Woche nicht nochmal heiraten und in einem Monat nochmal und in drei Monaten und in einem Jahr heiraten und verheiraten. Das bedeutet, das ist ein Hinweis auf sexuelle Unmoral bis zum Äußersten. Und in 1. Mose Kapitel 6 wird ja gesagt, dass alles Fleisch total verderbt ist. Das bezieht sich eben auch auf die Unmoral. Und das erleben wir ja heute. Essen und Trinken, man könnte meinen, es gäbe nichts Wichtigeres, wenn man die Fernsehsendungen anschaut, Kochsendungen, Nahrungsmittelsendungen, man könnte meinen, wir haben Hungersnot. Heiraten und Verheiraten, Fremdgehportale, Datingportale, alles ist offen. Genau wie es Jesus vorausgesagt hat. Und die damalige Generation, die hatten ja jemand, der ihnen es gesagt hat. Da war dieser Mann draußen in der Wüste, der ein Schiff baut, weil es zum Regnen kommt. Die werden gesagt, Leute, das ist verrückt. Regen, wer hat schon mal von Regen was gesagt? Unsere Professoren, unsere Spezialisten, die Wissenschaftler sagen, hat noch nie geregnet, wird nie regnen, kennen wir nicht. Leute, bringt den Tabletten, ein bisschen Wasser, der ist nicht mehr klar da draußen. Der redet, es kommt da zum Regeln. Und Leute, wenn ihr mit euren Nachbarn redet und sagt, es kommt eine Zeit, wo Jesus wiederkommt, die Seinen zu holen, wo diese Welt gerichtet wird, dann sagen sie, ich muss den Arzt rufen, der ist nicht mehr klar. Genau das sagt Jesus selber und sie merkten es nicht. Das bedeutet übrigens auch Essen, Trinken, Heiraten und Verheiraten, dass es also auch Gesellschaften gibt, in denen es wirklich nur diese Probleme gibt, keine Verfolgung, keinen äußeren Druck. Es ist also nicht zwingend so, dass alle zusammen bei der Wiederkunft Jesu total unter Druck sein müssen. Nein, es gibt also offensichtlich dieses und jenes. Wir müssen nüchtern sein. Wir müssen die Zeit erkennen. Mark Hitchcock schreibt in diesem Büchlein aus unserem Verlag die 7 Kennzeichen der Endzeit, sehr empfehlenswert, da schreibt er Folgendes. Er sagt hier, seitdem Jesus mit der Verheißung, eines Tages wiederzukommen, in den Himmel zurückgekehrt ist, hat nahezu jede Generation die biblische Prophetie anhand ihrer eigenen historischen Erfahrung ausgelegt. Und jede bisherige Generation, die glaubte, in der Endzeit zu leben, die irrte sich. Ist so. Unsere Väter, die gestorben sind, ja, die waren fest davon überzeugt. Aber der Herr ist noch nicht gekommen. Und Mark Hitchcock fährt dann nachher fort, warum sollen wir da noch versuchen, die Zeichen der Zeit zu erkennen? Eigentlich eine gute Frage, oder? Er gibt dann hier 7 wunderbare Antworten. In unserem Text kriegen wir die Antwort, wir sollen es einfach tun, weil der Herr es will. Und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Umso mehr, weil ihr diesen Tag, die Schatten dieses schrecklichen Gerichtstages herannahen seht. Was sagt der Herr Jesus den geistlichen Führern des Volkes? Also heute würde keiner so mit Obrigkeiten und religiösen Obrigkeiten so reden. Matthäus 16, Vers 13. Ihr Heuchler, das Aussehen des Himmels versteht ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit aber nicht. Ihr Heuchler, ihr seid ja so tolle Meteorologen, genau jede Veränderung am Himmel, oh, da wisst ihr Bescheid. Aber die Zeichen der Zeit erkennt ihr nicht. Was muss ich sehen? um die Zeichen der Zeit zu erkennen. Was muss ich machen? Die Augen auf. Die Augen auf. Und dann das, was ich sehe, das, was ich über die Ohren höre, biblisch einordnen. Liebe Geschwister, erlaubt mir deshalb die Frage, was siehst du? Erkennst du die Zeichen der Zeit? Und damit verbunden, erwartest du die Wiederkunft des Herrn? Oder hast du, wie die Hebräer hier, diese Erwartung aufgegeben? Mein Herr kommt noch lange nicht. Was hat das für Auswirkungen? Liebe, gute Werke, einander anspornen? Ich komme zum Schluss und fasse zusammen. In diesem wichtigen Text, wie erwähnt, im Griechischen ein einziger Satz, wird alles bisherige Gesagte im Hebräerbrief zusammengefasst und wirklich, man kann das so schön sagen, auf den Punkt gebracht. Die ganze lehrmäßige theologische Unterweisung von Kapitel 1 bis 10 führt hier zur praktischen Anwendung. Und wie hat Jesus diese Wahrheit auf den Punkt gebracht in Johannes 13, 17? Er sagt, wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Wenn ihr es tut. Weil wir durch das Blut Jesu am Kreuz vergossen, freimütigen Zugang zu Gottes Gegenwart haben. Weil wir in Jesus so einen großen, herrlichen, hohen Priester haben, der uns so unendlich liebt. Deshalb lasst uns hinzutreten, lasst uns festhalten, lasst uns aufeinander Acht geben. Und weil wir die Zeichen der Zeit erkennen, wollen wir unbedingt uns auf die Wiederkunft Jesu ausrichten. Ja, lasst uns einander damit trösten und ermutigen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Und so schließe ich mit diesen wunderbaren Worten aus Hebräer 10, 35. Hier in unserem Kapitel 10, 35 bis 37, da heißt es, so werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der kommen soll, und wird nicht auf sich warten lassen. Der Tag naht. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Treuer Gott und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für das feste prophetische Wort, für die Gewissheiten aus deinem Wort, aber auch für die Ermahnungen in deinem Wort, die Zeichen der Zeit zu erkennen und die Konsequenzen daraus zu ziehen. Hilf uns, ein Leben zu führen, das dich ehrt. Hilf uns, reine Beziehungen zu führen, ehrlichen Wandel zu pflegen. Hilf uns in der Nachfolge und Herr, vergib, wo Versagen da ist, wo falsche Wege gegangen sind, wo so manches sich eingeschlichen hat. Danke, dass bei dir viel Vergebung ist, dass du ein hoher Priester bist, der Mitleid hat mit unseren Schwachheiten und so gerne vergibt. Wie wir es am Anfang gehört haben, wo ist solch ein Gott zu finden, der die Sünde vergibt? Du bist dieser Gott. Danke, Herr Jesus, dass wir immer, überall und jederzeit zu dir kommen dürfen. Und volle Vergebung, volle Befreiung, volle Zuversicht erhalten. Bei der Entrückung dabei zu sein, wenn du wiederkommst. Herr, mach uns bereit. Und wenn heute Morgen Menschen, Frauen, Männer hier sind, die noch nicht dein Eigentum sind, die wissen, wenn Jesus jetzt kommt, ich bin nicht dabei, schenke Gnade zur völligen Übergabe, zur Hingabe an dich, Herr Jesus, damit wir miteinander mit Freuden dir entgegen, wenn du wiederkommst. Wirke es aus Gnaden, und segne auch all diejenigen, die schwer haben. Gib auch ihnen diesen Blick auf die herrliche Zukunft bei dir. Wir danken dir dafür. Amen.